Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/Lohnfrage.
Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute über das Thema Haftung in der Steuerberatung. Risiken verstehen, Fehler vermeiden. Und wir sind heute wieder zu dritt unterwegs. Mit mir zusammen im Herner Studio sind heute meine Kollegin Franziska Bouillon und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden.
Hallo Marco. Hi.
Mein Name ist Marco Hübner. Ja, und heute ist das für uns eine etwas aufregendere Folge, denn wir nehmen heute im Rahmen eines Podcast-Workshops auf. Heißt, wir hatten schon den ganzen Tag über hier Gäste im Studio, die mal selber den Podcast ausprobieren konnten. Ja, und nun als Abschluss quasi nehmen wir diese Episode auf und streamen auch diesen ganzen Aufnahmeprozess noch bei uns im Intranet einmal live mit. Heißt für uns nicht nur Ton, sondern heute auch mal im Bild. Ja, und daher freuen wir uns ganz besonders auf unseren heutigen Gast. Aber wie immer, bevor ihn Frank gleich etwas genauer vorstellt, erst einmal zu dir, Franzi. Worum geht es denn inhaltlich in der heutigen Folge nun genau?
Ja, genau, die Steuerberatung. Das kann eine sehr gefährliche Tätigkeit sein, denn überall dort, wo beraten wird, da werden eben auch Fehler gemacht. Und als vertrauenswürdige Berater tragen eben die Steuerberater eine enorme Verantwortung. Deshalb ist auch das Thema Schadensabwehr für Kanzleien sehr wichtig. Mit unserem heutigen Gast, der euch gleich vorgestellt wird, sprechen wir über die komplexe Welt der Steuerberaterhaftung und wollen helfen, Risiken zu verstehen und Fehler zu vermeiden, wie es unser Titel sagt. Und nach ein paar Einstiegsfragen gehen wir dann auf das Haftungsmanagement ein und beleuchten große Fälle.
Unser heutiger Gast, Dr. Markus Wollweber, ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht und er ist Diplom-Finanzwirt. Und seit 2010 ist Markus für die auf Steuerrecht spezialisierte Kanzlei Streck, Mack und Schwedhelm in Köln tätig. Seine Beratungsschwerpunkte sind das Unternehmenssteuerrecht, M&A und die Beraterhaftung, die es ja auch heute geht. Und Markus ist gemeinsam mit Dr. Jürgen Gräfe und Andreas Schmeer Autor des NWB-Titels Die Steuerberaterhaftung. Ein sehr beliebter, gewichtiger und viel beachteter Praxisleitfaden. Ja, hallo Markus, schön, dass du da bist.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ich da sein darf.
Ja, bevor wir gleich natürlich zu den etwas härteren Themen kommen, Haftungsmanagement und auch eben den Live-Fällen oder den bekannten Fällen, die es gibt, wollen wir zuerst im ersten Block mit ein paar allgemeineren Fragen starten. Lieber Markus, warum sollten Steuerberater über Haftungsrisiken Bescheid wissen?
Also wie gerade schon einleitend gesagt wurde, üben wir alle gefährliche Tätigkeit aus. Gerade wenn wir oder der steuerliche Berater sich vom ganz klassischen Deklarationsgeschäft, also beispielsweise Fertigung von Einkommensteuererklärungen, wegbewegt und insbesondere in der Gestaltungsberatung unterwegs ist, aber eben auch überhaupt Fristenkontrolle macht etc., sind die Haftungsrisiken sehr, sehr groß, muss man ehrlicherweise sagen. Also wie gesagt, ich mache das schon weit über ein Jahrzehnt und je länger man das macht, desto demütiger wird man. Und mein Spruch ist immer, jeder, der eben etwas länger Gestaltungsberatung macht, hat mindestens, davon bin ich fest überzeugt, eine Leiche im Keller. Mindestens. Also hört sich schlimm an, aber das ist immer eine nüchterne Feststellung. Ob das dann jemals von irgendwem überhaupt bemerkt wird, ne, dass da eine Angreifbarkeit vorliegt, ob man das in der Schlussbesprechung bei der BP wegverhandelt bekommt, ob dann der Mandant sich wirklich bemüßigt fühlt, dem mit einem Schadenersatz nachzugehen, das steht auf einem völlig anderen Blatt. Deshalb nochmals, wir alle als steuerliche Berater üben gefährliche Tätigkeit aus. Deshalb ist es ja auch so wichtig und richtig, dass wir eine Berufshaftpflichtversicherung haben.
Wofür haftet denn ein Steuerberater genau?
Also er haftet, wenn eine Pflichtverletzung vorliegt, also es ist nicht so beraten worden, wie ein ordentlicher Berater beraten würde und dies ist mindestens im Sinne einer einfachen Fahrlässigkeit vorwerfbar, dann haftet er für den Vermögensdifferenzschaden. Also hört sich erstmal komisch an, ist aber eigentlich ganz einfach erklärt. Man guckt, wie würde sich das Gesamtvermögen des Mandanten zusammensetzen, also Aufaddierung aller Werte, wenn ordnungsgemäß beraten worden wäre. Und davon zieht man ab, wie jetzt nach der fehlerhaften Beratung sich das Vermögen darstellt und die Differenz ist Schaden. Und dann eben, wenn sozusagen, um es einfach auszudrücken, Wenn bei pflichtenkonformer Beratung zum Beispiel eine Mehrsteuer hätte vermieden werden können, dann ist das in der Regel ein ersatzfähiger Schaden. Umgekehrt ist es häufig so, und da kommen wir dann auch ins Spiel, dass zwar eine Pflichtverletzung vorliegt, zum Beispiel dem Mandanten wurden vorher viel niedrigere Steuern ausgerechnet, als sich nachher zulässigerweise aus dem BP ergeben haben. Und es hätte auch gar keine Möglichkeit gegeben, diese Mehrsteuern zu vermeiden. Dann haben wir, und das kommt gar nicht so selten vor, zwar eine Pflichtverletzung, aber keinen regulierungsbedürftigen Schaden.
Und jetzt erklär das noch mal mir als Nichtsteuermensch. Was heißt denn das? Also was passiert denn jetzt, wenn der Steuerberater einen Fehler macht? Was passiert dann genau? Wer meldet das dann wem?
Meldet sich dann entweder der Mandant oder Ex-Mandant, bei größeren Schäden auch häufig schon anwaltlich vertreten, und macht einen Anspruch geltend. Und dann sollte man schnellstmöglich als Berater Kontakt zu seiner Haftpflichtversicherung aufnehmen, den Schaden vorsorglich melden, selbst dann, wenn man denkt, da ist gar nichts dran, also melden macht frei in Anführungsstrichen. Und dann, wenn der Mandant nach wie vor noch, oder wenn das Mandatsverhältnis nach wie vor noch besteht, dann sollte man auch, um den Deckungsschutz aus dem Versicherungsverhältnis gar nicht erst in Frage zu stellen, sollte man sich so eine Art Maulkorb verpassen, dass man eben zwar noch steuerlich Auskunft gibt, wie das steuerlich alles weitergeht und so weiter, aber nichts dazu sagt, ob man wirklich einstandspflichtig ist für den Schaden. Und dann kommen, gerade wenn die Beträge nicht klein sind, dann häufig auch zum Beispiel wir ins Spiel. Wir sind immer auf der Seite der Berater tätig und prüfen zunächst mal, ob im Steuerverfahren möglicherweise noch der ein oder andere Kniff besteht, um den Steuerschaden abzuwenden. Vielleicht, dass man noch einen Änderungsbescheid hinbekommt. Mhm. Wenn das aber nicht möglich ist, ja, dann gibt es sozusagen den zivilrechtlichen, die zivilrechtliche Auseinandersetzung, dass man entweder guckt, ist da was dran? Wenn ja, möglicherweise, dass man versucht, im Vergleichswege das zu regulieren. Ich möchte jetzt gar nicht so viel formales Recht machen, aber der Schadenersatzanspruch richtet sich nicht, des Mandanten nicht gegen die Versicherung, sondern gegen den Steuerberater, der aber in seinem Innenverhältnis immer dann, wenn alles normal läuft, einen Deckungsanspruch gegenüber Versicherung hat. Das macht die Sache im Dreieck so ein bisschen spannend und da muss man auch immer alle mitnehmen, weil wenn man zum Beispiel einen Vergleich macht, dann schließt den formal der Steuerberater mit dem Mandanten oder Ex-Mandant, aber vorher muss die Versicherung genickt haben, dass sie sagt, ja, wenn ihr euch verglichen habt, zahlen wir auch wirklich. Das heißt, es ist dann auch ein gewisser Abstimmungsbedarf und man steht dann, um auf deine Frage zurückzukommen, im steten Austausch mit der Haftpflichtversicherung. Und wenn da eine außergerichtliche Lösung nicht möglich ist, klar, dann geht es entweder zum Amtsgericht, Landgericht, OLG oder eben gerne auch zum BGH.
Aber ich könnte mir da vorstellen, eigentlich heißt das doch, dass es immer einen Rechtsstreit gibt, oder? Weil sind das nicht immer zwei Parteien, wo es auch heißt, okay, ich habe beraten, aber der Mandant hat vielleicht gar nicht alles umgesetzt, was ich beraten habe, oder falsch umgesetzt oder nur einen Teil umgesetzt?
Ja, genau. Ne? Und ich mache ja deshalb so gerne Steuerberater Haftungsrecht auf der Abwehrseite, also immer fest an der Seite der Berater, weil man da so viel gewinnen kann. Ne? Das ist so schön. was ich so flapsig gesagt habe, nicht jede Pflichtverletzung führt zu einem Schaden. Grundsätzlich muss der Anspruchsteller, also der Mandant oder Ex-Mandant, eben nicht nur beweisen, dass da eine Pflichtverletzung vorliegt, sondern dass die ursächlich geworden ist für einen Vermögensschaden. Und das ist gar nicht so einfach. Ne? Da gibt es gewisse Spielregeln, die häufig nicht beherzigt werden auf der Anspruchstellerseite. Und da kann man häufig, nicht immer, aber häufig ganz gut helfen. Umgekehrt, um auf deine Anmerkung zurückzukommen, es gibt natürlich auch Fälle, wo wir im Innenverhältnis sagen, Mensch, da besteht eine hohe Angreifbarkeit, dass die im Gerichtsverfahren gewinnen würden. Da werden wir wohl in die Bütt müssen, um zu gucken, ob wir das nicht wegverglichen bekommen, in Anführungsstrichen.
Genau, jetzt haben wir ja schon viel dazu gehört, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, was dann passiert, was passiert, wenn ein Fehler vorgefallen ist. Aber welche Schritte können denn Steuerberater unternehmen, um das Risiko von Haftungsansprüchen zu reduzieren? Du hast gerade schon über eine Versicherung gesprochen. Aber es gibt ja auch eine Weiterbildungspflicht bei Steuerberatern. Wie wichtig ist sowas? Wie sieht das aus mit internen Kontrollen? Kannst du dazu ein bisschen Einblick in die Praxis geben?
Also du sprichst so die Hauptfehlerquellen an. Also das eine ist natürlich, dass man nicht ganz up-to-date ist mit aktuellem Wissen. Und dann beispielsweise eine neue Entscheidung während der Einspruchsfrist ergeht oder bekannt wird, wo der BfH günstig in dem Fall entschieden hat und man eigentlich nur Einspruch einlegen müsste, um dann auf das günstige Ergebnis zu kommen. Und man hat es eben nicht mitbekommen als Steuerberater und dann läuft die Einspruchsfrist ab und dann ist der Schaden da, ne, um mal ein kleines Beispiel zu machen. Dann einer der zwei, der weitere große Block, wo viele Schadensfälle herkommen, dass eben Fristen verpasst werden, weil die formalen Abläufe nicht ganz richtig sind. Dass man vielleicht bei der Fristennotierung, irgendwer hat einen Fehler gemacht und so weiter, beziehungsweise man versucht dann noch die Wiedereinsetzung der Frist zu bekommen, aber da macht man auch Fehler. Da haben wir jetzt auch sehr viele Fälle auf dem Tisch, weil ja jedenfalls in der gerichtlichen Korrespondenz die Steuerberater ab dem 01.01.2023 verpflichtet sind, nur noch elektronisch mit den Gerichten zu kommunizieren, also über das sogenannte BEST, also besondere elektronische Postfach für Steuerberater. Da gibt es auch den einen oder anderen, der es auch im Jahr 23 noch aufs Mail oder aufs Fax gelegt hat, hätte ich beinahe gesagt, und dann die Klage als unzulässig gewertet wird und die späteren richtig eingereichten Klagen oder Schriftsätze verspätet sind. Also da, um auf deine Frage zurückzukommen, muss man eben daran arbeiten, dass die Prozessabläufe stimmen. Dann, was ich immer sehr wichtig finde, ist, dass man über eine haftungsbegrenzende Rechtsform mal nachdenkt, dass man überlegt, wenn mal der Großschaden kommt, hafte ich da eigentlich mit Mann und Maus und meinem kleinen Häuschen oder habe ich eine Rechtsform, zum Beispiel mit der Partnerschaft MBB, wo für Schäden aus der fehlerhaften Berufsausübung die Haftung aufs Gesellschaftsvermögen reduziert ist.
Ja.
Also das Schlimmste wäre dann, wenn ein Großschaden eintritt, der sogar die Haftungssumme beim Versicherer übersteigt, dass dann diese Gesellschaft eben Insolvenz geht. Schlimm genug, aber mein Haus ist noch da. Und dann der vierte Baustein ist, machen auch schon viele, einige nicht, dass man mit Steuerberatervertreten oder allgemeinen Auftragsbedingungen arbeitet, wo, soweit das zulässig ist, eben für Großschäden die Haftung nach oben gedeckelt wird. Also um mal ein Beispiel zu machen, man kann immer auf das Vielfache der Mindestversicherungssumme decken, also der in Einzelkanzlei Tätige kann auf 1 Million deckeln, der in GbR oder Partnerschaft auf 2 Millionen, der in der zum Beispiel Partnerschaft MBB ab einem Großschaden ab 4 Millionen Euro jedenfalls deckeln. Das ist eben eine gute Sache. Und als letztes sollte man sich mal wirklich ehrlich machen, wie hoch ich eigentlich versichert sein muss, damit ich auch jeden Nacht gut schlafen kann. Und ich sage immer, stellt euch mal den guten Mandanten vor, den ihr so habt, und überlegt mal, wie hoch dessen stillen Reserven sind. Also das, was als Gewinn zu versteuern würde, wenn da etwas schief geht. Und dann nehmt ihr das mal 50%, das ist so sehr über den groben Daumen, und das sollte eure Mindestversicherungssumme sein. Also wenn er der gute Handwerker ist, der hat eine Betriebsimmobilie, die hohe stille Reserven hat, auch einen schönen Betrieb, sind vielleicht die stillen Reserven 4 Millionen Euro, dann finde ich, sollte man eben mit 2 Millionen Euro versichert sein.
Okay. In der Vorbereitung ist uns noch so die Frage gekommen, ob das in der Praxis üblich ist, wenn man Fälle annimmt, im Vorhinein eine Risikobewertung zu machen. Passiert sowas? Und wenn ja, wie gehen Steuerberater vor, um solche Fälle eben im Vorfeld auf ihr Risiko zu bewerten?
Ja, also das ist ein großes Thema, ne? Gerade wenn sozusagen insolvenzbedrohte oder auch chaotisch geführte Mandate angetragen werden. Da holt man, wenn man da keine gute Risikoanamnese macht, zu der man ja ein Stück weit sowieso gesetzlich nach dem GWG verpflichtet ist, das nur by the way, dann holt man sich da möglicherweise unbeherrschbare Haftungsrisiken rein. Und das Schöne ist ja, zurzeit sind die ordentlich und gut arbeitenden Steuerberater alle bis oben hin voll und die können sich sowieso die guten Mandate aussuchen. Also da sollte man nicht zu sehr dem Helfersyndrom nachgehen. Das hört sich so flapsig an, aber es ist ja häufig so, Steuerberater wollen immer helfen. Also es ist ja eine tolle, also das meine ich ganz ernsthaft, tolle Eigenschaft. Aber das Helfersyndrom sollte da erstmal zu Hause bleiben. Oder man muss sehr genau eben damit arbeiten, dass man zum einen, das ist eine gute Schutzmöglichkeit, sagt, ich mache nicht alles für dich, sondern nur ganz begrenzt und das halten wir auch vorher fest, was mein Auftrag ist. Und zum einen kann man dann für so individuelle Vereinbarungen sogar die Haftung noch stärker begrenzen, nämlich auf das Einfache der Mindestversicherungssumme. Das sind so hemdsärmelige Regeln, aber genau was du sagst, also die erste Risikoanamnese, die wird leider häufig nicht in der Eile des täglichen Business und Doing so gemacht, wie es sein sollte. Und dann holt man sich da ungesteuerte Risiken ins Haus.
Diese Regeln, die du gerade ansprichst, gehört das auch schon zu den 10 goldenen Regeln, die du so im Vorfeld mal angesprochen hast? Da hatten wir im Vorgespräch mal uns unterhalten. Es gibt 10 goldene Regeln. wenn der Haftungsfall droht. Kannst du da kurz nochmal anreißen, worum es sich dabei handelt oder welche Tipps du da eben mitgeben möchtest?
Genau, ne, da haben der Gräfe, Herr Schmer und ich uns mal zusammengesetzt und haben überlegt, wie können wir es wirklich einfach eindampfen, so wenn der Haftungsfall da ist. Was sind so die Grundregeln? Und jetzt muss ich mal überlegen, ob ich die noch so zusammenkriege. Also das Erste, ich fange einfach mal an, ja? Und ihr zählt vielleicht mit, ob es 10 sind. also was wir als Erstes besprochen haben, brauchen wir nicht zu wiederholen. Man sollte mal überlegen, ob man ausreichend versichert ist, der Höhe nach. Haben wir ja gerade drüber gesprochen. Dann auch das Zweite, Steuerberatervertrag abschließen. Das hat zwei Bewandtnisse. Erstens, möglichst eng umreißen, womit ich nur beauftragt bin und womit nicht. Und zum Zweiten wird in so einem Steuerberatervertrag oder zumindest in den AABs eine Haftungsbegrenzung implementiert werden können. Da bitte nur der dringende Hinweis, AABs, die müssen wirksam in das Vertragsverhältnis einbezogen sein. Die können nicht einfach so ungesteuert in der Weltgeschichte rumkreuchen und fleuchen. Am besten lässt man die sich vom Mandanten unterschreiben. Dann das Dritte, darüber haben wir noch nicht gesprochen, dass man gerade im Hinblick auf das, was man beraten hat und was man auch nicht beraten hat, eine Beweisvorsorge betreibt. Also, was meine ich damit? Wenn man zum Beispiel Beratungsgespräche geführt hat, dass man ein kurzes Gedächtnisprotokoll für sich macht, weil der Haftungsfall schlägt ja häufig viele Jahre später auf. Ich habe im Jahr 2019 eine Gestaltung beraten und heute im Jahr 2024 kommt die Betriebsprüfung. Who knows, was da damals besprochen wurde. Ja, genauso, dass man Mailverkehr und sowas nicht einfach unbesehen löscht, sondern irgendwo archiviert hat, wo möglicherweise sinnvolle Dinge drinstehen, über was man alles belehrt hat. Ja, so Beweisvorsorge. Dann sollte man Grundrüstzeug haben mit strafrechtlichen Risiken. Denn auch, wenn auch nur Eventualvorsatz vorliegt, im Hinblick auf eine Steuerverkürzung, kann sich nicht nur der Mandant steuerstrafrechtlich angreifbar machen, sondern eben auch der Berater. Da sollten also Grundkenntnisse da sein, weil man da gegebenenfalls auch für strafrechtliche Sanktionen, die der Mandant zu tragen hat, in Anspruch genommen werden. Ja, was dann aus meiner Sicht auch mal ganz wichtig ist, wenn man sich mal einfach Zeit nimmt, zu überlegen, vielleicht auch mit dem Ansprechpartner der Versicherung oder dem Versicherungsmakler oder Agenten, was ist überhaupt aus meiner Police versichert, inhaltlich? Beratung im niederländischen Steuerrecht? Möglicherweise ja, nein. Beratung im Zivilrecht, wenn ich nur Steuerberater bin, nicht. Das ist eine verbotene Tätigkeit für Steuerberater. Die ist auch vom Haftpflichtschutz nicht umfasst. Treuhandtätigkeiten, Tätigkeiten, wenn ich schon ausgeschieden bin. Ja, das sind alles Sachen, da sollte man sich mal eine genaue Kenntnis verschaffen, was überhaupt erfasst ist.
Aber ich habe zwei kurze Fragen trotzdem noch. Vielleicht zahlt das auch eh auf die goldenen Regeln ein. Was ist denn, wenn technische Probleme auftreten, die zu Fehlern führen? Wer haftet dann?
Ja, das ist ganz interessant, ne? Also wenn das dem Steuerberater irgendwie fahrlässig vorwerfbar wäre, dann könnte auch eine Haftung des Steuerberaters aufleben, wobei das sich eher anders darstellt. Also zum Beispiel mein Übermittlungstool über das Best funktioniert nicht mehr. Ja, ich muss eine Klage einreichen. Dann wird der Vorwurf mir gegenüber nicht darin liegen, dass das Best, meine Software kaputt ist, sondern ich muss dann die letzten Stunden bis 24 Uhr Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um das auf einem anderen Weg dann verfügbar zu machen. Zum Beispiel zur Not über einen Kollegen einreichen lassen, bei dem das Best funktioniert, um nur ein Beispiel zu nennen. Da kommt dann wieder dieses Fahrlässigkeitstor her. Und ansonsten, das würde aber den Rahmen sprengen, habe ich heute gerade bei der DSDR einen Aufsatz mit dem Roger Gottmann auf den Weg gebracht. Die Haftung von Softwareunternehmen, gerade wenn Fehler gemacht werden, da gab es eine große Pleite mit Expresssteuer. Das ist weitgehend unbeleuchtetes Terrain. Da kann ich jeden nur ermuntern, wenn da Anhaltspunkte sind, mal da mutig voranzugehen und auch mal zu gucken, ob man die Softwareanbieter nicht in die Haftung nehmen kann. Mhm.
Ja, interessant. Ja, es ist doch ein weiteres Feld, als ich dachte. Inwiefern haften denn die Mitarbeitenden in den Kanzleien? Also zum Beispiel Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte, also ich denke mal, die haften ja genauso, ne? Die haben auch ihre Ausbildung gemacht und so weiter. Die haften genauso wie ein Steuerberater, oder?
Also meistens beschränkt sich die Haftung nur auf vertragliche Ansprüche und da muss man mal gucken, wer ist Mandatsgeber und Nehmer. Das ist entweder bei der Einzelkanzlei der Chef Oder wenn es eine Steuerberatungsgesellschaft ist, die Gesellschaft. Und die einzelnen handelnden, angestellten Personen haften überhaupt nicht.
Okay.
Sondern eben nur die Mandatsnehmer, es sei denn, es sind ganz schlimme Dinge passiert, die strafrechtlich vorwerfbar sind, dann könnte daneben eine deliktische Haftung der Angestellten treten.
Okay, ja, sehr interessant. Ich würde an Frank weitergeben, der jetzt noch ein paar Fälle mitgebracht hat.
Genau, es gibt ja natürlich die ganz großen Fälle. Was mich aber interessieren würde, Markus, gibt es auch so, so kleinere Fälle oder der ganz normale Steuerberater, der jetzt nicht Cum-Ex hat, der nicht Wirecard hat und der jetzt nicht irgendwie mit Maple Bank zugange ist, gibt es da so Fälle, wo du sagst, oh, ich glaube, da ahnt so mancher nicht, in welchem Risiko er sich dort gerade bewegt und das könnte auch kleinere und mittelgroße Kanzleien betreffen?
Ja, ich kann ja mal so die Modethemen zurzeit von meinem Schreibtisch nehmen. Also was wir sehr viel haben, obwohl es eigentlich in der Beraterschaft angekommen ist, Sozialversicherungshaftungen, wenn man jahrelang nicht erkannt hat, dass der Minderheitsgesellschafter Geschäftsführer eigentlich sozialversicherungspflichtig ist, aber er wird über viele Jahre sozialversicherungsfrei geführt. Dann gibt es jetzt eine große Welle mit den Corona-Schlussabrechnungen. Das ist insofern ziemlich gefährliches Terrain, weil sich insbesondere die formelle Frage, ob so ein Bescheid rechtmäßig ergangen ist, ob er noch mit einem Widerspruch angegriffen kann, nach dem VWVFG richtet, das ist eigentlich Rechtsmaterie, die nicht mehr Steuerangelegenheit ist. Da werfen sich aber natürlich alle Steuerberater rein und gehen da, ich möchte es nur vorsichtig ausdrücken, in den Graubereich rein, ob das eine unzulässige Rechtsdienstleistung ist. Da gibt es eben auch viele Sachen. Dann, da haben wir schon drüber gesprochen, brauche ich nicht zu wiederholen, BEST, ne? Also Klage über das besondere elektronische Postfach. Das sind zum Beispiel auch so Modethemen. Und du siehst, wir sind ja mit 7 Berufsträgern die nichts anderes als steuerbare Haftung machen. Wir haben alles, ne? Vom kleinen Schaden in Höhe von 3.000 Euro bis zum neustelligen Schaden. Es ist alles dabei durch die Bank.
Ja, und die großen Fälle, die kennen wir ja alle, weil die gehen ja immer so durch die Gazetten. Lass uns mal vielleicht einen Blick auf die bekannten und aktuellen Haftungsfälle werfen. 3 sehr bekannte Fälle sind ja die Cum-Ex-Klagen gegen Steuerberater, die Haftung der Abschlussprüfer im Wirecard-Skandal, schauen wir gleich mal drauf, und die Regressklage der Maple Bank gegen EY. Lass uns da vielleicht mal exemplarisch durchgehen. Cum-Ex ist ja derzeit ein aktuelles Thema, weil Steuerberater verklagt werden, die Freistellungsbescheinigungen oder Testate im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit von Cum-Ex erstellt haben. Welche Chancen haben diese Klagen denn gegen die Steuerberater?
Oh, das ist schwierig zu beurteilen. Da kann ich mich sozusagen mandatsgebunden auch nur sozusagen teilweise zu äußern. Aber sozusagen, es wird auf jeden Fall sehr stark gerungen. Ich muss ja immer so ein bisschen schmunzeln. Also wenn man so von ganz oben auf die Beraterschaft guckt, also jetzt nicht auf uns oder so, die haben erst riesige Beträge damit verdient, um alle mit Cum-Ex in die Problematik zu bringen. Und jetzt werden riesige Beträge damit verdient, um da wieder reinzumachen. Und ich sag mal etwas flapsig, da hat jeder jeden jetzt verklagt, der nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und es geht natürlich zum einen darum, wenn Gutachten erstellt worden sind, dass Cum-Ex eben ungefährlich war und sozusagen umgesetzt werden kann, und dann eben jetzt durch die Gerichte sowohl strafrechtlich wie auch durch den BfH und die FGs festgestellt worden ist, das war so nicht möglich, die dann eben auf diesen Schaden verklagt werden und dann eben, wie du es schon angestellt hast, die ganzen Bescheinigungen, die dann auch erstellt wurden. Oder was wir als dritte Grundspielart haben, wenn einfach das normale Deklarationsgeschäft gemacht wurde zur Kapitalertragssteuer und da kein nebenvertraglicher Warnhinweis gegeben wurde, Achtung, liebe Leute, das könnte so möglicherweise nicht funktionieren. Das sind so die 3 Grundangriffspunkte, wo dann die Schadenersatzansprüche herkommen.
Was soll ich denn als Steuerberater tun, wenn ich auch Freistellungsbescheinigung oder Testate erstellt habe, aber noch nicht verklagt wurde? Aber ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich weiß, irgendwie kommt da vielleicht was auf mich zu. Mache ich dann eine Selbstanzeige? Halte ich die Füße still? Wie gehe ich vor?
Ja, es sind ja unterschiedliche Ebenen, ne? Ich muss dann sofort, weil die Beträge ja normalerweise sehr, sehr hoch sind, prüfen, ob ich eine strafrechtliche Angreifbarkeit habe als Berater, beispielsweise wegen Beihilfe oder Anstiftung oder wenn ich ganz eng am Tatgeschehen bin, sogar als Mittäter. Das kann man so abstrakt nicht beantworten, da braucht man sofort steuerstrafrechtliche Unterstützung. Und wenn ich da nur im Entferntesten eben Anhaltspunkte habe, dann kann ich darüber nachdenken, eine Selbstanzeige abzugehen. Allerdings, und da spuckt mir dann das Strafrecht wieder in die Suppe, wird mir in der Regel die Staatsanwaltschaft oder die STRABU dann irgendwann eine Frist setzen, dass ich den Hinterziehungsschaden zu bezahlen habe. was möglicherweise nicht leistbar ist. Also muss dann auch sozusagen gucken, was die Versicherungen abdecken und so weiter. Sonst wird meine Selbstanzeige unwirksam. Wenn ich dazu komme, entweder ich habe keine Angreifbarkeit, dann bleibt mir eigentlich fast nichts übrig, als möglichst die Füße still zu haben und mal sozusagen eine Anzeige intern gegenüber der Haftpflichtversicherung gemacht zu haben. Aber sonst die Füße komplett stillhalten, weil ja irgendwann gehen die Ansprüche auch in die Verjährung. Also Stichwort Retten des Ufer Verjährung. Oder Selbstanzeige, wenn ich bezahlen kann. Oder wenn ich zwar eine strafrechtliche Angreifbarkeit habe, Selbstanzeige vielleicht, weil noch keine Tatentdeckung eingetreten ist, wobei bei den meisten ist ja Tatentdeckung eingetreten, dann aber nicht bezahlen kann, dann kann ich im Ergebnis auch wieder nur die Füße stillhalten.
Mhm. Was ist denn das Learning aus diesem Fall? Ich meine, oder ich frage mal anders, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass ein Steuerberater solche Sachen macht? Ist das Übereifrigkeit? Ist das, es ist ja keine kriminelle Energie, denke ich mal. Sondern
der Wunsch zu helfen.
Der Wunsch zu helfen, ja. Was ist das Learning daraus? Einfach vorsichtiger sein und vielleicht einfach mal ein bisschen.
Also, im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Ne? Und jetzt sagen alle, was das für eine Riesenschweinerei ist. Das hat sich ja früher, also wenn ich jetzt aus meiner ganz persönlichen Sphäre beschreiben kann, anders dargestellt. Also es gab zum Beispiel führende Anwälte von Großkanzleien, die vor einem großen Auditorium von Finanzbeamten schon 2006 Folien an die Wand geworfen haben, wo den Beamten im Jahr 2006 erklärt wurde, wie Cum-Ex funktioniert. Und dann hat ja jahrelang die Finanzverwaltung das einfach so hingenommen. Das Gefühl, das funktioniert, verstärkte sich auch. Dann gab es gewisse Änderungen, dass das nur noch über die Grenze funktioniert, aber dann wurde es auch nur halbherzig angegangen und dann wurde das zum Politikum und dann auch erst aufgegriffen, ja erst ab 2014, 15 vielleicht frühestens. Jetzt auf deine Frage zurück, als Berater, und es war ja immer klar, das ist eigentlich ein systemwidriger Vorteil, den ich mir da als Gewinn, Anführungsstrichen, unter den Nagel reiße. Als Berater sollte man in der Beratungsstruktur immer sozusagen Störgefühle haben, wenn man sagt, hier nutze ich eine systemwidrige Regelungslücke aus und denke mir eine sozusagen doch also sehr formal, jedenfalls schlüssige, aber nicht absolut zwingende Begründung aus, dass das funktioniert. Denn, auch das ist wieder so ein bisschen plapsig, irgendwann könnte ein Richter nach der Eimertheorie kommen, dass er sagt, mir wird so schlecht, dass ich einen Eimer brauche, wenn ich das sehe. Ich habe schon das Ergebnis, dass das nicht funktioniert. Ich muss nur noch die Begründung finden. Also das ist jetzt etwas flapsig formuliert. Aber wir haben ja ganz viele solche Gestaltungen. Ob das Goldfinger ist, da ist es immer abgesegnet von vom BfH, das funktioniert. Also sehr heiße Modelle, wo man immer sozusagen gerade wenn man Erfahrung hat, sagt, okay, nach dem Papier hört sich das plausibel an, aber Leute, denkt also in Anführungszeichen an die Eimertheorie. Da gibt es eine Restangreifbarkeit, die kann euch niemand rechts tatsächlich nehmen. Und diese Restwahrscheinlichkeit ist ja hier in Cum-Ex eingetreten, führt zu 8- und 9-stelligen Haftungsverfahren und zu langjährigen Haftungsstrafen zum Teil.
Ja, sehr spannend. Kannst du uns zum Wirecard-Skandal nochmal ein kurzes Update geben? Hier sollten ja die Abschlussprüfer in die Haftung genommen werden. Wie ist das ausgegangen?
Ja, es ist ja alles noch anhängig. Ne? Es gibt unterschiedliche Prozesse, überwiegend in Stuttgart. Und da geht es zum einen um die Pflichtverletzung, ob eben die eingeschalteten Wirtschaftsprüfer eben hätten erkennen können, dass insbesondere da angeblich mehrere Milliarden auf Treuhandkonten geparkte Beträge in Thailand und rundherum gar nicht da waren und welche Saldenbestätigungen etc. noch hätten angefordert werden müssen. Und zum anderen, auch da wieder sehr spannende Frage, ob hier die Kausalität dann für den Schaden zum Beispiel des Anlegers besteht und dargelegt hat, wird also die Frage, wie hätte der Anleger sich verhalten, wenn er da eben zum Beispiel frühzeitig erfahren hätte, dass das Testat verweigert wird. Und da nur möchte ich euch jetzt nicht langweilen, aber da das ist Kapital- und Anlegerrecht, das funktioniert auch nach anderen Kausalitäts- und insbesondere Beweisfragen. Also da ist noch vieles sozusagen in den anhängigen Verfahren.
Weißt du, ob es inzwischen Mechanismen bei den prüfenden Unternehmen gibt, damit solche Fälle nicht mehr auftreten? Hat man da irgendwas gehört, dass da jetzt andere interne Compliance-Geschichten oder Prüfungsrichtlinien feststehen?
Also jetzt kommt wieder mein Lieblingszungenbrecher, ist schon im Jahr 2021 das Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz eingeführt worden.
Oh Gott.
Haha, ich habe es richtig gemacht. Da ist zum einen die Haftung der prüfenden Gesellschaften und Prüfer gerade für die DAX-Konzerne extrem verschärft worden. Also früher hatten wir Deckelung immer auf 1 Million für jede Art von Fahrlässigkeit. Und jetzt für die großen börsennotierten Unternehmen ab grober Fahrlässigkeit gar kein Haftungsdeckel mehr. Und bei Vorsatz, das war schon immer so, auch nicht. Und die Gerichte, die sind, ich möchte nicht sagen, immer neunmal klug, aber die sind eher schon dabei zu sagen, Mensch, das hätte sich auch aufdrängen müssen, das ist eher grobe Fahrlässigkeit. Das heißt, wenn ich heute ein DAX-Unternehmen prüfe, habe ich stets das Damoklesschwert, dass ich eine völlig ungedeckelte Haftung Open Sky habe. Da ist aber noch ganz viel mehr eingeführt worden durch dieses Gesetz, also dass man nach 10 Jahren rotieren muss, dass dann zwingend die Prüfungsgesellschaft ausgetauscht wird und so weiter. Und die Aufsichten ganz andere sind, die Straftatbestände sind verschärft worden, die Ordnungswidrigkeitstatbestände sind verschärft worden. Also da hat der Gesetzgeber dann unmittelbar, nicht ganz unmittelbar, aber dann im Eindruck von Wirecard eben darauf reagiert.
Das heißt, du hältst es auch nicht für wahrscheinlich, dass es in diesem Ausmaß nochmal passieren könnte, weil jetzt...
Doch, jederzeit, klar. Das einzig Schöne ist, dass die Wirtschaftsprüfer natürlich noch mehr sensibilisiert sind. Und da eben, weil der Wirtschaftsprüfer, das ist ja wirklich ein sehr honoriger und hoch ausgebildeter Beruf. Aber gerade im Mittelstand ist er rein faktisch immer in einem gewissen Spannungsfeld, dass er einerseits seinen Auftrag, also seinen Geldgeber, sag ich mal, hat, das ist das Unternehmen, das natürlich am liebsten hätte, dass einfach nur bescheinigt wird und keine Feststellungen erfolgen. Und das ist ja auch der tägliche Ansprechpartner, mit dem der Wirtschaftsprüfer umgeht. Und dann das Erfordernis, dass alles gesetzeskonform erfolgt. Und da sind, glaube ich, die Wirtschaftsprüfer, wie gesagt, das ist ein sehr honoriger Beruf. Die waren schon immer standhaft, aber sind vielleicht noch ein Tick standhafter geworden, um die Eigenhaftung zu vermeiden. Aber es wird bei der Steuerberater, bei den Wirtschaftsprüfersachen, da gibt es zwar etwas viel weniger Fälle als bei Steuerberaterhaftungen, aber wenn es da rumst, dann gibt es immer riesige Schadensbeträge in der Regel.
Und einen riesigen Reputationsschaden, ne? Das muss man ja auch noch immer rechnen.
Klar.
Und dann gibt es ja noch die Regressklage der Maple Bank gegen EY. Kannst du uns den Fall kurz mal schildern und hierzu noch ein kurzes Update geben?
Da nur ganz kurz von oben betrachtet. Die Maple Bank war ja auch sozusagen in Comex involviert und hat das Modell eben mehrjährig umgesetzt, ist dann in die Insolvenz gegangen, ich berichte jetzt wirklich nur aus der Zeitung, hat dann mit Freshfields einen Vergleich gemacht, so in den 50-Millionen-Bereich. Und jetzt wird eben der Abschluss, wird eben EY in Haftung genommen, ja eben auch im wirklich exorbitant hohen Betrag, weil man das, warum auch immer, außergerichtlich nicht hinbekommen hat. Wobei man darf sich das nicht so einfach vorstellen. Also wie gesagt, ich bin da jetzt nicht in den Einzelheiten drin, aber typischerweise sind die großen Versicherungen nicht nur bei einer Versicherung, sondern es gibt dann dahinter gestaffelt mit bestimmten, wenn der Schaden bestimmte Höchstgrenzen überschreitet, noch nachgelagerte Versicherungen. Und da muss also ganz viel Abstimmung erfolgen. Und da wird eben im Kern geprüft, ob da Hinweispflichten bestanden hätten darauf, dass das Modell möglicherweise nicht funktioniert und dann eben dementsprechend ein Schaden hätte abgewendet werden können.
Ja, danke Markus, das war bis hierhin schon sehr interessant. Wir sind jetzt am Ende der Sendung angekommen. Hast du noch so 2, 3 Tipps oder wir haben vorhin über goldene Regeln gesprochen oder irgendetwas, was du unseren Hörern noch gerne mitgeben möchtest? Dann ist jetzt die Bühne.
Gerne. Also Haftungsrecht ist ja so ein bisschen wie Zahnarztbesuch. Ne? Man macht Prophylaxe, man bohrt, aber man macht das nicht gerne. Ne? Aber es hilft nichts, man soll sich Gedanken machen, man soll sich mal Zeit nehmen. Einerseits, da haben wir ja drüber gesprochen, Haftungsprophylaxe zu betreiben. Und dann, wenn der Fall kommt, wie gesagt, möglichst frühzeitig auf die Versicherung zugehen. Die Beiträge steigen auch nicht dadurch oder so und man bleibt versichert. Also da braucht man keine Sorge haben. Und klar, wir verdienen natürlich bei Streckmark Schwedt Geld damit, aber ich meine, dass ungeachtet dessen eher früher als später externe Hilfe in Anspruch nehmen, weil in eigenen Sachen ist man häufig der schlechteste Berater. Und da auch gerne bei kleinen Fällen, wir haben alles vom Kleinschaden bis zum Großschaden, andere natürlich auch. da sollte man nicht scheuen und da auch mit der Haftpflichtversicherung schnell abstimmen, ob man da eben noch jemanden bekommt, um da nach dem Vier-Augen-Prinzip dann die bestmögliche Lösung und Befriedigung des Falls hinzubekommen.
Okay, interessant. Habt ihr noch Fragen? Sonst, ich hatte mir noch aufgeregt, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ja, also ich habe jetzt hier noch links Shownotes, Franzi. Wir haben doch dieses Buch, das verlinken wir oder sagt man?
Ja, da haben wir ja schon gerade am Anfang gesagt. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass Markus, du bist ja auch als Autor bei NBB tätig und hast zum Beispiel beim Buch Steuerberaterhaftung, Zivilrecht, Steuerrecht, Strafrecht mitgewirkt. Und das verlinken wir in den Shownotes, genau.
Okay, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ja, Markus, vielen Dank für das Gespräch. Sehr viel Spaß gemacht. Und euch da draußen natürlich ganz viel Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie immer gilt, wir freuen uns natürlich über Kommentare aller Art oder schreibt uns auch gerne am podcast@nbb.de. Und ebenso freuen wir uns natürlich auch über Likes bei YouTube und ein paar Sterne im Podcast-Player und wo immer ihr uns hört. Ja, und wir haben diesmal beides überlebt, Tod und auch mal das Bild, was jetzt hier mitläuft. Und damit macht's gut zusammen, bleibt weiterhin gesund und ciao zusammen.
Tschüss.
Danke, tschüss.
Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/lohnfrage.